Bevor wir auf dein Wort hören dürfen, auf Gottes Wort, das durch dich spricht, rede ich nochmal mit Jesus. Danke, lieber Vater, für die Langsteinbacher Höhe, danke für die JK, danke für den Andreas, danke für all den Segen, der hier raus entspringt, und ich danke dir, dass dein Herz auch für Jugendliche schlägt, dass wir niemanden verachten sollen wegen seiner Jugend, sondern im Gegenteil, da werden die Weichen oft fürs ganze Leben gestellt, Herr. Und du kennst das Herz von jedem Einzelnen, und ich danke dir, dass wir kostbar und wertvoll sind in deinen Augen und dass dein Wort gilt, dass dein Wort Wahrheit ist und dass es ein Geschenk ist, jetzt drauf hören zu dürfen. Segne Andreas und segne unsere gemeinsame Zeit mit dir. Amen.
Amen. Und Daniel war ja jung. Man war der Junge in Kapitel 1. Wir haben in Kapitel 1 ungefähr versucht, ihn einzusortieren, diesen Daniel, und haben gesagt, dieser Daniel, der damals im Jahr 605 da eben tatsächlich aus seinem Heimatgebiet aus Juda abgeführt wurde in die babylonische Gefangenschaft, dort in den ersten Kapiteln 605 vor Christus geschrieben, da schätzen wir, dass dieser Mann etwa 15 Jahre alt war, plus minus. Also man kann das nur schätzen, weil wir kein Geburtsjahr von Daniel haben. Das heißt, tatsächlich, wir haben es mit einem richtig jungen Mann zu tun, der hineingenommen wurde in diese schicksalshafte Verschiebung. Er und eine ganze Gruppe aus der Oberschicht von damaligem Juda wurde durch den Großkönig Nebukadnezar nach Babylon verfrachtet, kam dort an die Ausländerakademie, wurde 3 Jahre dort ausgebildet und landete dann in dem erweiterten, riesengroßen Beraterstab des Großkönigs Nebukadnezar. Und das Besondere an diesem Buch Daniel ist, dass man den Daniel jetzt eben nicht nur als 15-Jährigen erlebt, sondern dass eine ganz große Spanne von Geschichten es im Buch Daniel gibt. Und den Text, den wir heute lesen, der ist jetzt deutlich später. Inzwischen sind wir im Jahr 550 etwa angekommen. Das heißt, wir springen nach vorne, ganz, ganz weit nach vorne und landen bei einem rund 70-jährigen Daniel. Da haben wir natürlich ein paar Jahrzehnte übersprungen, ganz klar. Aber wir sind heute Nachmittag in Daniel 7. Überhaupt, klar, wir muten euch in JK Kompakt ja eine ganze Menge zu. Die Idee war ja tatsächlich zu sagen, wenn wir jetzt nur diese paar Gottesdienste haben, dann müssen wir gucken, wie wir ganz konzentriert euch biblische Lehre weitergeben. Denn Daniel einzupacken in diese paar gottesdienstlichen Veranstaltungen, ist das gut, ist das sinnvoll, ist das pädagogisch klug? Ah, da kann man sich drüber streiten, aber wir wurden unglaublich motiviert durch die Losung dieses Tages. Ich weiß nicht, wer von euch die berühmten Losungen liest. Und die Losung für diesen heutigen 2. Januar, die stammt aus dem Buch Nehemia. Und da liest man doch diesen wunderbaren Satz. Sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, so dass man verstand, was gelesen wurde. Und dachten wir, genau das ist der Zweck von JK Kompakt. Wir lesen aus dem Buch des Gesetzes, aus der Tora, aus dem Wort Gottes, Abschnitt für Abschnitt. Nun sagt ihr, hey, das stimmt doch gar nicht. Wir waren doch heute Morgen erst in Kapitel 4. Wo sind Kapitel 5? Wo sind Kapitel 6? Keine Hektik, die kommen. Also, morgen Vormittag kommt Kapitel 5, morgen Nachmittag kommt Kapitel 6. Wenn ihr fragt, welche Weisheit hat euch dabei geleitet, das so zu machen, dann muss man das ein ganz klein wenig erklären. Das Buch Daniel hat mich ganz grob 2 Teile. Die ersten Kapitel, die Kapitel 1 bis 6, sind im Schwerpunkt Berichte aus dem Leben des Daniel oder dem Leben seiner 3 Freunde. Die Kapitel 7 bis 12, die haben einen anderen Schwerpunkt. Sie sind sogenannte prophetische Texte, wo der Daniel von Gott Weissagungen, Visionen, Gesichte erhält, die er dann erzählt und berichtet. Und wir dachten, wir müssen das ein bisschen dosieren. Wir wollen also nicht nur in einem Block die ersten Kapitel 1 bis 6 wegmachen und dann die Kapitel 7 bis 12, sondern ein bisschen das mischen, damit die Dosis miteinander bei euch gut ankommt zwischen den Daniel-Berichten, den Daniel-Geschichten 1 bis 6 und den Daniel-Visionen, den Daniel-Gesichten, die Kapitel 7 bis 12. Also 1 bis 6, mehr die Berichte, 7 bis 12 mehr die Prophezeiung. Stimmt nicht ganz. Ihr merkt schon, dass ich nicht ganz so glücklich bin in meiner ganz groben Unterscheidung. Denn in Kapitel 2 hatten wir schon einen ganz eigenartigen Bericht. Da taucht doch dieser Großkönig Nebukadnezar auf. Und dieser Großkönig Nebukadnezar hat einen Traum. In diesem Traum sieht er ein ganz großes Standbild mit 4 verschiedenen Materialien. Ein goldenes Haupt, eine silberne Brust, dann kommt der kupferne Lenden, dann geht es rein in die eisernen Füße bis in tönerne Zehen und eiserne Zehen hinein. So steht dieses Standbild da und man braucht nun kein Experte in Chemie zu sein, um zu merken, die Materialien nehmen von oben nach unten der Qualität ab. Ja? Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Ton. Also es geht von oben nach unten, es wird eher weniger. Und dieses Standbild, so haben wir gelernt, dieses Standbild symbolisiert die Weltgeschichte aus der Perspektive des Großkönigs Nebukadnezars. In diesen 4, beziehungsweise 5 Etappen geht es durch die Weltreiche hindurch, durch das Babylonische Reich, in das Persische Reich, in das Griechische Reich, in das Römische Reich und die römischen Nachfolgestaaten bis in unsere Gegenwart hinein. Ein ganz starkes, eindrückliches Bild. Eigentlich ein Traum, der nachher durch Daniel gedeutet zu einer Prophezeiung wird. Der gehört also sowohl in den geschichtlichen Teil, Kapitel 1 bis 6, denn der Daniel erlebt ja ganz Entscheidendes damit, aber gleichzeitig ist er schon auch ein Stück, ein Angeld, dass in Kapitel 7, 8, 9, 10, 11, 12 vielleicht Ähnliches noch einmal wiederkommt. Tja, tatsächlich, da kommt Ähnliches noch einmal wieder. Heute Nachmittag die Kapitel 7 und 8, 8 nur so ein bisschen, 7 ein bisschen intensiver. Und nach dieser kleinen Einleitung seid ihr jetzt ein bisschen auf der Spur. Ihr wisst, jetzt haben wir es mit Daniel, dem Propheten, zu tun. Dem Daniel, der von Gott die Augen geöffnet bekommt für eine für uns normalerweise nicht oder noch nicht sichtbare Welt und Wirklichkeit. Und jetzt nimmt uns Daniel damals im Jahr 550, 548, je nach Zeitrechnung vor Christus, mit in eine Realität hinein, die ist für uns unglaublich. Hört einmal die Worte von Gott aus Daniel 7. Im ersten Jahr Belsazars, umgerechnet 548, 550, des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum, ein Gesicht auf seinem Bett, also in der Nacht, und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die 4 Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und 4 große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Und ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden, und es wurde von der Erde aufgehoben und auf 2 Füße gestellt wie ein Mensch, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen 3 Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich, und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte 4 Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte 4 Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne und fraß um sich und zermalmte und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, von dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. 1000 mal 1000 dienten ihm, 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich merkte auf, um der großen Reden willen, wie das Horn redete. Und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und das Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Danach hätte ich gern Genaueres gewusst über das vierte Tier, das ganz anders war als alle anderen, ganz furchtbar mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, das um sich fraß und zermalmte und mit seinen Füßen zertrat, was übrig blieb. Und über die 10 Hörner auf seinem Haupt und über das andere Horn, das hervorbrach, von dem 3 ausfielen, das hat Augen und ein Maul, das große Dinge redete und war größer als die Hörner, die neben ihm waren. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten 10 Königreiche, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen wird ein anderer aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche und dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das war das Ende der Rede. Aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen, doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Kann man gut verstehen, dass bei dem Mann tatsächlich dann auch alle Farbe aus dem Antlitz geht und er sehr beunruhigt ist über das, was er da gesehen und erlebt hat und was er in diesen Worten aufgeschrieben hat. Und ich weiß nicht, was für ein Eindruck jetzt bei euch von dieser eindrücklichen Vision geblieben ist, ob ihr das überhaupt vorstellen könnt, dass der lebendige Gott einen Menschen wie diesen Propheten Daniel nimmt und ihn in seine Gegenwart und Realität hineinstellt und ihm nun Dinge zeigt. Es sind für uns ganz außergewöhnlich, ganz, ganz, ganz erstaunlich. Da müssen wir erst ein bisschen das sortieren, weil es ist eine ganz starke Bildsprache, voll von Metaphern, voll von Ausdrücken, die man erst übersetzen muss, für die man erst eine Dekodierung braucht, eine Erklärung braucht, was sie eigentlich bedeuten. Aber wenn man so ein bisschen da reingeht, dann merkt man, dass es Gott wichtig ist, uns Mitteilungen zu machen, uns Einblicke zu geben, die wir nicht hätten, wenn es solche Personen wie den Daniel nicht gäbe, die tatsächlich uns dafür die Augen öffnen könnten. Wir wüssten das alles nicht, wenn Gott nicht sagen würde, ich will, dass mein Volk Israel, ich will, dass meine Gemeinde darüber Kenntnis hat, Einblicke hat, die ihnen mehr sagen, als sie eigentlich wüssten, wenn sie nur so auf dieser Erde wären. Das ist das Geheimnis, das Geschenk der Prophetie. Also komisch das für euch klingt, das, was hier in Daniel 7 uns gesagt wird, ist ein Geschenk an uns. Und du denkst, den Bär und den Löwen, Panther, gräuliche Tiere, Zähne, Fleisch, brauche ich alles nicht. Doch, das brauchst du alles. Ich sagte, ich versuche dir in den nächsten paar Minuten zu erklären, warum das tatsächlich richtig gut und wichtig ist und ein Geschenk ist für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Mit offenen Augen dürfen wir Dinge sehen, die wir eigentlich nicht wüssten. Was kriegen wir mitgeteilt? Wir kriegen zum einen mitgeteilt, dass es da einen Ablauf der Weltgeschichte gibt. Einen vorher schon bestimmten und festgelegten Ablauf der Weltgeschichte. Ihr seid, alle seid ja komplett rausgebeamt aus allem pädagogischen Leben. Schule ist, gab es früher mal Schule? Also wie auch immer, ist ja ewig weit weg. Es gab früher auch mal Geschichtsunterricht. Wisst ihr das noch? Weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall so Geschichtsabläufe. Das ist ja was ganz Spannendes. Wir können aber bei Geschichtsabläufen ja eigentlich nur rückwärts gucken. Wir können ja nie vorwärts gucken. Vorne wissen wir nicht. Vorne gibt es nur Prognosen, Ideen, Überlegungen, Hoffnungen, Befürchtungen. Rückwärts sind die Fakten. Anders in der Bibel. In der Bibel gibt es eine Geschichte der Zukunft. Ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja, weil das kann ja keiner wissen. Doch, sagt die Bibel, ich, der lebendige Gott, ich weiß das schon. Und ich kann im Jahr 550 vor Christus sagen, was mal so eben im nächsten halben tausend Jahr abläuft. Dass ihr das mal ganz kurz vorstellt, das wäre gerade, wie wenn heute einer aufträte im Jahre 2021 und euch sagen würde, was 2500 abläuft. Und tatsächlich, das stimmt, ich kann ja viel sagen, was im Jahr 2500 abläuft, ihr seid ja alle mit mir nicht mehr da. Aber das stimmt, das wurde aufgeschrieben und wir stehen 2500 Jahre später da und sagen, ist ja der Wahnsinn, das war tatsächlich so. Diese Weltreiche sind so abgefolgt, wie es hier im Jahre 550 vor Christus beschrieben wurde. Das Neubabylonische Reich ist abgelöst worden. Und Daniel im Jahr 548 ist nur noch 10 Jahre davor, dass das goldene Haupt kippt und weg ist. Dann kommt schon Abteilung 2, nämlich das Persische Reich, die nächste Abteilung mit den ganzen Königen des Persischen Reiches. Und nach dem Persischen Reich kommt dann schon die nächste Abteilung, dann kommt schon die griechische Phase mit Alexander dem Großen, dem Diadochenreich, dem alles, was dazugehört. Und danach, das ist uns natürlich sehr bekannt, die große, lange, jahrhundertelange römische Phase bis weit ins 4., 5. nachchristliche Jahrhundert hinein. Und dann die ganzen Jahrhunderte der römischen Nachfolgestaaten. Das geht bis in unsere aktuelle Kultur hinein. Das, was da steht in Daniel 7, in Daniel 2, das hat sich tatsächlich so zugetragen bis heute. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Tatsächlich, hier kriegst du eine Geschichte der Zukunft mitgeteilt. Gott kann dir allein sagen, was in der Zukunft ist. Und das kann er einmal in diesem Standbild sagen, wo eben dieser Kopf und diese Brust und diese Lenden und diese Beine auftauchen, diese Füße und Sehen. Und jetzt kommt es noch einmal ein anderes Bild. Jetzt kommen Tierbilder und die stehen natürlich in Parallele zu diesem Standbild, kommt jetzt jeweils ein Tierbild dazu, nämlich ein Löwe, ein Bär, ein Panther und ein gräuliches Tier. Und allein in diesen Bildsprachen, diesen Tierbildern, drückt natürlich Gott dem Daniel gegenüber etwas ganz, ganz Wichtiges aus. Diese Weltgeschichte, diese Weltreiche mit Löwe, Bär und Panther und gräulichem Tier, die sind nicht neutral. Die sind ja auch nicht nett. Sondern wie sie beschrieben werden, ist das ja gar nicht jugendfrei. Das ist ja gruselig. Ja, es ist ja nicht so, dass Gott sagt, ich vergleiche Babylon und Persien und Griechenland und die Römer mit einem Häschen und einem Eichhörnchen und einem schnuckeligen kleinen Pinguin. Ja, sondern es kommt ein Löwe und ein Bär und ein Panther und ein diffus beschriebenes, gräuliches Tier, das vielleicht nur die Summe der anderen drei darstellt. Das heißt, Gott transportiert dir gegenüber, das, was in dieser Weltgeschichte abläuft, ist nicht lustig. Da läuft richtig viel Bescheuertes. Da läuft richtig viel Böses. Richtig viel Ekelhaftes. Und bei allem, was toll ist auf dieser Erde, bei allem Glück und bei allem Schön und bei allem Grandiosen, was wir in dieser Welt erleben dürfen durch die Gnade dieses Gottes, erkennen wir ganz, ganz deutlich durch einen Text wie Daniel 7, da ist richtig viel Diabolisches, Teuflisches in dieser Welt. Der braucht dir kein Experte für Weltgeschichte zu sein, um zu wissen, das, was auf dieser Welt in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausend abgelaufen ist, das ist absolut furchtbar. Was da an Blut geflossen ist und an Ungerechtigkeit und an Brutalität und an Tod, das ist der absolute Wahnsinn. Und dazu musst du dich gar nicht zurückbeamen in die babylonische Zeit oder in die persische oder in die griechische oder in die römische. Es reicht mal eben ganz locker das letzte Jahrhundert. Das letzte Jahrhundert unserer Weltgeschichte ist das blutigste Jahrhundert der gesamten Weltgeschichte gewesen. In keinem Jahrhundert wie im letzten, in diesem 20. Jahrhundert, sind so viele Menschen umgebracht worden von Menschen. Der absolute Wahnsinn. Nie hat die Welt so viel Blut gesehen wie im letzten Jahrhundert. Durch die Weltkriege, durch den Holocaust. Das ist furchtbar, was da abgelaufen ist. Und das ist ja gar nicht alles. Es ist ja nicht nur das Kriegsgeschehen, sondern du siehst ja auch diese brutale Ungerechtigkeit, dass die einen nicht wissen, wohin sie sollen mit ihrem ganzen Geld, ihrem ganzen Reichtum und all ihrem Essen. Und die anderen, während sie quasi unendlich dankbar, wenn sie nur einen Bruchteil von dem zum Leben hätten. Und wir kriegen das bis heute nicht gebacken auf diesem Planeten, das sinnvoll zu verteilen. Bis heute schaffen wir das nicht. Wahnsinn! Die einen, die verhungern, und die anderen wissen nicht, wie sie ihre Kalorien wegkriegen sollen. Irre, was da eigentlich abläuft. Ungerechtigkeit. Unendliche Ungerechtigkeit. Da ist doch ein Prinzip dahinter. Da läuft doch was schief. Das ist doch nicht gut. Und jetzt sagt uns der Daniel 7, dass das mit, es kommt ein komisches Wort, mit Hörnern zu tun hat. Die Sprache der Bibel ist ja ganz oft diese Sprache in Bildern. Und klar, wir leben jetzt eigentlich auf dem Bauernhof, aber das kriegen wir noch halbwegs hin. Ja? Das Horn jetzt nicht gerade für was Kuscheliges steht, auch das begreifen wir noch. Und das Horn ist in der Bibel das Symbol für Macht. Horn hat immer mit Macht zu tun. Und wenn Hörner auftreten, dann treten Mächtigkeiten auf. Und diese Mächtigkeiten, die hier auftreten, wird nun diese Hörner dargestellt, dass eben in dieser Bildsprache die Hörner da auftreten. Nach dem Vierten Reich kommen sogar noch gleich 10 Hörner auf einmal. Also dann wird das noch potenziert in der Länge und in der Breite potenziert. Dann werden da plötzlich wieder Hörner ausgebrochen. Und dann kommt nochmal ein ganz besonderes Horn, das sich da etabliert, mehr als alle andere. Und das kriegt so einen ganz besonderen Geschmack, dieses eine besondere Horn. Und es wird hier schon in Daniel 7 etwas deutlich, was später in Daniel 9, 10, 11 und dann im letzten Buch der Bibel nochmal aufgenommen wird. Da läuft die ganze Geschichte dieser Welt, läuft immer mehr in ein Extrem. Das wird nicht immer schöner, das wird immer bescheuerter. Alles läuft auf so ein bescheuertes letztes Horn zu. Und das kriegt in der Sprache der Bibel, insbesondere im Neuen Testament, dann auch den Ausdruck eines antichristlichen Horns, einer antichristlichen Macht, die sich noch einmal etabliert, einer ganz besonderen, furchtbaren Art und Weise und kämpft, so lesen wir, gegen die Heiligen. Das heißt, plötzlich merkt ihr, dass die Geschichte dieser Welt ihr in Daniel 7 einen ganz nüchternen Einblick bekommt. Ihr werdet aufgeklärt in gutem Sinn. Ihr lauft nicht einfach dösig in die Weltgeschichte rein. Ihr seid nicht naiv und meint, ach ja, ist ja ganz nett hier auf diesem Planeten, ein paar sind bescheuert, aber alles in allem läuft das schon richtig gut. Nein, sagt die Bibel, da läuft gar nichts gut. Da gibt es diabolische Reiche, die ungerecht, die machtvoll, die Todesspuren hinter sich hertragen. Und da gibt es den einen, der das Ganze steuert und durchdrängt. Das ist diese antichristliche Macht, die sich gegen den lebendigen Gott richtet. Das ist ein sehr nüchternes, aber sehr, sehr wichtiges Bild, das wir brauchen, damit wir als Christen tatsächlich aufgeklärt sind und nicht naiv und nüchtern durchmarschieren. Dann, wenn ihr mal ein bisschen weiterlest, im 8. Kapitel, das habe ich ja jetzt gar nicht gestreift, da tauchen dann so 2 Hörnertiere auf. Vielleicht lest du die Überschrift, da steht dann drüber, auf der einen Seite ein Widder, auf der anderen Seite ein Ziegenbock. Beides Tiere, die haben ihre Hörner. Und in dieser Kapitel 8, das könnt ihr nachlesen, taucht dann der Kampf zwischen dem persischen Reich und dem Griechischen Reich für alle Geschichtsfans faszinierend beschrieben auf, wie Alexander der Große in der Bildsprache aus Daniel 8 tatsächlich dieses persische Reich dann überrennt. Wahnsinn, genau das, was hier passiert ist, ist tatsächlich faktisch in der Weltgeschichte abgelaufen. Kapitel 8 ist Geschichte pur aus prophetischer Perspektive. Wir, die wir heute da sind, wir, die wir das heute lesen, man könnte ja sagen, wie kann man sowas der nächsten Generation überhaupt vorlesen? Muss man sagen, danke, dass du uns aufklärst. Danke, mein Gott, dass wir sehen, du hast die Weltgeschichte im Blick. Danke, dass du uns zeigst, dass wir nicht naiv sind, dass wir uns da nicht ein Vormachen lassen, sondern mit ganz nüchternen Augen sehen, diese Weltgeschichte läuft nicht gut. Bei allen Einzelheiten, die okay, wunderbar, heilig, toll und schön sind, der gesamte Trend der Weltgeschichte läuft nicht gut. Und den kriegt auch keiner in den Griff. Und das läuft auf ein ganz bescheuertes, diabolisches Ende zu. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Ist doch gut, wenn man das weiß. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass der Daniel tatsächlich einen Blick in den Himmel bekommt und eine Teilsicht, immer nur eine Teilsicht. Gott kann sich uns gar nicht ganz zumuten, halten wir gar nicht aus. Aber eine gewisse Teilsicht bekommt und den lebendigen Gott sehen darf. Nur die Art und Weise, wie Daniel Gott sieht, die führt immer wieder zu Irritation. Weiß ich, verstehe ich sogar ein klein bisschen. Denn die Bibel sagt hier, Daniel hat gesehen, wie Throne aufgestellt wurden, wunderbar, übrigens interessanterweise plural, wie Throne aufgestellt wurden und einer, und jetzt kommt ein ganz eigenartiges Wort, ich weiß nicht, wie in eurer Bibel das heißt, in meiner Lutherbibel heißt es, einer, der uralt war, setzte sich. So, und dieses Bild, das kann jetzt, je nachdem, wie ihr tickt, total Verschiedenes auslösen. Also, einer, der uralt ist und sich setzt, führt uns unmittelbar in unserer Denke in ein Pflegeheim. Nicht wahr? Da seht ihr einer, der noch mit seinem Rollator es gerade noch packt bis zu seinem Sessel und zwei Pflegekräfte helfen ihm dann noch da reinzukommen. Da sitzt er nun. Das denkt man, das ist Quatsch. Natürlich ist das Quatsch, aber das denken wir. Was heißt uralt? Uralt heißt, der ist immer noch da, wenn du schon weg bist. Das heißt uralt. Das ist ganz einfach. Der überlebt dich. Der überlebt alle, die jetzt gerade auf der Erde sind. Der hat sie alles überlebt. Seit Adam, sind sie alle gekommen und alle wieder gegangen. Und er ist da. Ist einfach da. Das ist einfach da. Vollkommen unberührt, verstehst du? Vollkommen unberührt von dem Irrsinn auf diesem Planeten, wo Milliarden kleiner Menschen herumkrabbeln und sich wichtig aufblähen und ihre Performance einüben. Und der Uralte ist einfach da. Ist einfach nur da. Ist das gut? Ich finde das so gut. Ich habe es einmal erzählt, ich erzähle es gerne immer wieder, weil es für mich einer der eindrücklichsten Beispiele ist. Wenn Theologiestudenten anfangen, ein Volltheologiestudium zu lernen, dann brauchen sie erst die Sprachen. Sie brauchen Latein, sie brauchen Griechisch, sie brauchen Hebräisch. Oh, das geht's nicht, ist klar. So. Jeder hat seine eigenen Wege, wie er diese Sprachen sich reinzieht. Und es gibt unter anderem auch Sprachenkollegs für diese Theologiestudenten. Als ich damals studiert habe, haben ein paar im Sprachenkolleg in Stuttgart ihr Hebräisch gelernt. War ein bisschen schwäbisches Hebräisch, aber war auch okay. Also auf jeden Fall, dieser Lehrer, der muss ein Unikum gewesen sein. Der hat mir Folgendes erzählt. Der hat ihm nicht nur Hebräisch vermittelt, sondern hat, indem er ihn Hebräisch vermittelt hat, auch gleichzeitig Theologie versucht zu vermitteln. Und dieser Lehrer, das Hebräisch, ich erzähle nur das, was man mir erzählt hat. Der hat an einer Hebräischstunde dann tatsächlich auch mit ihnen den Turmbau zu Babel übersetzt. der Text ist überschaubar, das kann man hinkriegen, das sind auch nicht so viele, das ist nicht so schwierig. Und dann hat dieser ältere Lehrer, der war schon älter, hat den Theologiestudenten das demonstriert, was dort in 1. Mose 11 steht. Und dann ist dieser Lehrer tatsächlich auf den Tisch geklettert. Allein das ist ja schon jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Und hat sich auf den Tisch einen Stuhl gestellt. Da wurden dann die Studenten ein bisschen nervös, weil der Lehrer tatsächlich auf den Stuhl, auf den Tisch gestellt hat. Jetzt stand dieser Lehrer da oben, also auf diesem Spezialthron, und sagte, ich höre irgendein Geräusch. Ich höre ein Geräusch, irgendwo höre ich ein Geräusch. Irgendwo da unten ist ein Geräusch. Ist auch runtergestiegen, könnt ihr vorstellen, so Stück für Stück auf den Tisch. Ich höre ein Geräusch. Ich kann noch nichts erkennen. Ist runtergestiegen vom Tisch auf den Boden. Und sagt, irgendwo muss ein Geräusch sein. Ist auf die Knie gegangen. Der Hebräisch, der sagt, irgendwo ist ein Geräusch. Ich meine, ich höre es. Und dann ist mit seinem Gesicht auf den Boden gegangen. Sagt, nein, tatsächlich. Die bauen einen Turm. Die bauen einen Turm. Und er wollte damit demonstrieren. Sag mal, tickt ihr noch richtig? Einen Turm zu bauen, mit dem ihr meint, in irgendeiner Art und Weise heranzukommen an den lebendigen Gott. Er ist der Uralte. Habt ihr heute Morgen noch im Kopf? Die hängenden Gärten? Schon lange weg. Das Ischtar-Tor in Berlin. Ist alles weg und er ist immer noch da. Er ist immer noch da. Und die sich jetzt aufregen, die jetzt ihn abschaffen wollen, die jetzt ihn negieren, die sind morgen alle weg. Und er ist immer noch da, okay? Der Uralte ist ein ganz wunderbarer Gottestitel. Vergesst ihn nicht. Gott ist der Uralte. Und was macht er jetzt? Was macht er? Er sitzt. Ist das nicht gut? Mehr braucht ihr nicht. Ihr braucht für Gottes Verständnis in 2021 nicht mehr als der Uralte, der sitzt. Der Uralte, der sitzt. Versteht ihr? Wann sitzt ihr nicht mehr? Wenn ihr nervös seid. Euch laufen die Dinge aus dem Ruder. Ich muss was machen. Das geht schief. Was soll ich denn jetzt tun? Da kann man doch nicht mehr sitzen bleiben. Und angesichts der Völkergeschichte, Löwe, Bär, Endzeit, Horn, Antichrist, was macht Gott? Hinsitzen. Im Sinn von keine Panik. Alles im Griff. Verstehst du? Ist das ein gutes Bild? Wir sind angstpsychotisch und werden angstpsychotisch manipuliert und durch die Welt gejagt. Und Gott sagt, jetzt setzen wir uns erstmal hin. Mehr brauchst du nicht. Sag mal, Gott, wie geht das mit mir weiter? Was soll ich machen? Wie wirst du es hinkriegen, meinem kleinen Leben, meinem Schicksal, meinen Fragen? Und du siehst doch Corona und du weißt gar nicht, was ich machen soll und was soll werden? Und Gott sagt, ich setze mich erstmal hin. Der Uralte, der sitzt. Ich bitte dich, dass du das wahrnimmst. Es ist überlebenswichtig, dass du das siehst. Wenn du das nicht siehst, dann besteht die Gefahr wirklich in diesen Wochen und Monaten, dass du verrückt wirst. Dass du einknickst, dass du abschmierst, dass du sonst was denkst. Du musst mit diesen geistlichen Augen aus Daniel 7 das Jahr 2021 sehen. Und dazu gehört, einen Uralten zu sehen, der da sitzt. So, was machst du, wenn du diesen Uralten da sitzen siehst? Dann hast du gefälligst, auf die Knie zu gehen und ihn anzubeten. Wenn du irgendwie halbwegs geistlich gesund bleiben willst, wenn du irgendwie in diesen verrückten Zeiten durchkommen willst, wenn du irgendwie klarkommen möchtest in diesem Jahr 2021, egal wie auch immer das laufen mag, wir wissen das ja alle nicht, wir kleinen Menschlein, dann rate ich dir eines, beginne deinen Tag, indem du auf die Knie gehst und den Uralten, der da sitzt, anbetest. Mach das. Mach das, wirklich, ganz ernsthaft. Fang so deinen Tag an. Geh auf diesen Knie und sage, ich bete dich, den Uralten, der auf dem Thron sitzt, an. Das sprich aus, und indem du das aussprichst, geschieht schon in deiner kleinen Seele und deinem müden Geist etwas. Das ändert ja nichts an der Realität, ob du das so siehst oder nicht. Aber für dich ändert sich etwas. Für dich ändert sich etwas. Deswegen ist das überlebenswichtig, was Daniel 7 dir sagt. Es ist der Uralte, der auf dem Thron sitzt. Ich weiß nicht, wie das dir in den letzten Wochen und Monaten gegangen ist. Es gab wirklich Tage, aus meiner Sicht Tage in den letzten Monaten, wo ich gedacht habe, ich will gar nicht in den Tag rein. Ich war schon, bevor der Tag anfing, fertig. Ich habe es manchmal kaum geschafft, wirklich, psychisch kaum geschafft, vom Anziehen bis an meinen Schreibtisch. Wenn ich jetzt nicht an meinen Schreibtisch komme, mein Schreibtisch ist der Ort meiner Gottesbegegnung, wenn ich jetzt nicht an meinen Schreibtisch komme und die Bibel aufschlagen kann, dann gehe ich ein, mein Gott. Ich muss jetzt mit den Augen des Glaubens dich sehen, sonst schmier ich ab. Und dann musst du mit Daniel 7 auf die Knie gehen, den Uralten, der da sitzt, anbeten und sehen, dass er seine weißen Kleider wie Schnee hat, reines Haar auf deinem Haupt wie Wolle, Feuerflammen vor seinem Thron, loderndes Feuer und von ihm ein feuriger Strahl des Wortes Gottes ausgeht, dass da tausendmal Tausende stehen und Zehntausende mal Zehntausende vor ihm sind. Höhere Zahlen gibt's nicht im Hebräischen. Deswegen muss man es mit der Multiplikation hinkriegen, um auf die Millionenzahlen, 10.000 mal 10.000, von Engeln zu kommen, die da vor diesem Thron sind. Und in dem Augenblick, wenn du das siehst, geht dein Geist wieder hoch und deine Seele stabilisiert sich. Merkst du, wie wichtig Daniel 7 ist? Du läufst hier vermummt durch eine Corona-Welt und denkst, aber sind wir doch alle bei Trost? Wo geht das denn hin? Was kommt auf uns zu? Und dann darfst du vor dem auf die Knie gehen, der uralt ist und auf dem Thron sitzt. Was ist Daniel 7 für ein Geschenk? Okay? Das eine ist riesengroße Nüchternheit. Die Welt in ihrer diabolischen Grundausrichtung und ihrer antichristlichen Zuspitzung zu sehen. Ja. Und dann das Zweite zu begreifen, mein Gott, der Uralte, da sitzt er. Und dann, 500 Jahre bevor Jesus auf die Welt kommt, gut 500 Jahre, ein halbes Jahrtausend, bevor Jesus überhaupt in Bethlehem für menschliche Augen sichtbar wurde, sieht Daniel ihn hier. Ich finde das so schön. Daniel sieht Jesus. Ich weiß, dass dieser Satz für alle aus der liberalen Theologie kommenden Theologen eine Katastrophe ist. Aber gerade deswegen liebe ich ihn so. Ja? Daniel sieht Jesus. Ja, natürlich. Nochmal, ein halbes Jahrtausend später. Da kommt es auf ein paar Jahrzehnte ja nicht an. Ein halbes Jahrtausend später steht dieser Jesus vor diesem hohen Priester. Und der Prozess läuft nicht so toll, wie ihn sich der hohe Priester gedacht hat. Das ganze Zeugenverfahren geht ziemlich in die Hose. Und er hat nur noch eine einzige Karte, die er ausspielen kann. Er fragt ihn mit einem Eideschwur, ob er denn der Sohn Gottes sei. Und dann sagt ihm dieser Jesus, bekennt sich und sagt, von nun an wirst du sehen, den Menschensohn kommen mit den Wolken des Himmels. Und da, ich kann das nicht so schön wie Stefan Lepp, da geht ihm wirklich die Klappe runter. Absolut. Ja? Da geht ihm die Klappe runter. Der hohe Priester hat mit dem Satz, den Jesus ausgesprochen hat, hat er das von Jesus selbst formulierte Todesurteil bekommen. Denn damit erklärt sich dieser Jesus zu dem, von dem hier in Daniel 7 die Rede ist. Denn hier heißt es doch, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Damit sagt ja dieser Jesus, das bin ich, von dem in Daniel 7 die Rede war. Und dann war klar, der kann und der muss und der wird wegkommen. Das Todesurteil war durch. Und der Prozess war erledigt und wenig später hing er am Kreuz. Jesus wird hier beschrieben. Jesus und sein Vater werden hier beschrieben. Daniel sieht Jesus. Und dieser Jesus, von dem hier die Rede ist, der wird ja hier mit einer unwahrscheinlichen Macht beschrieben. Denn dieser Jesus, der bekommt Macht, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Daniel, was siehst du hier? Daniel sieht aus unserer Perspektive von vor 2500 Jahren, von uns aus gesehen noch in die Zukunft hinein, in die Aufrichtung des Reiches Gottes durch Jesus Christus in seiner Wiederkunft. Verstehst du, als da vorhin die beiden gefragt wurden nach ihrer Jesusgeschichte, das ist ja gut, wunderbar, alles wunderbar. Nur es geht ja nicht nur um die Jesusgeschichte von den beiden. Es geht ja nicht nur darum, dass da zwei Menschen jetzt mit Jesus unterwegs sind, sondern indem die jetzt mit Jesus zusammen sind, sind die beiden schon in einer ganz anderen Welt verortet. Die gehören, indem sie Jesus gehören, gehören die schon zur Zukunft. Die gehören schon mit zur Zukunft. Denn sie gehören zu dem kommenden König. Sie gehören zu dem, dem einmal die ganze Welt untertan sein wird. Das muss man sich bewusst machen. Ich weiß, je länger wir im christlichen Glauben uns beschäftigen, desto mehr merken wir, wow, entweder ist das der größte Blödsinn aller Zeiten, dann lasst uns ganz schnell diesen Käse beerdigen. Oder ist der absolute Wahnsinn, was uns da beschrieben wird. Dass wir kleinen Menschen durch das Vertrauen auf Jesus mit diesem Jesus jetzt schon verbunden sind für alle Ewigkeit. Ich gehöre durch den Glauben zu Jesus Christus, dem Herrn der Welt. Dem Herrn der Welt. Merkst du, wie wichtig Daniel 7 ist? Dass Leute das begreifen. Natürlich hat christlichen Glauben ganz viel zu tun mit Sündenvergebung und mit Nächstenliebe und mit Engagement für eine untergehende Welt. Alles richtig. Aber der Schlüssel ist doch, zu entdecken, dass durch das stellvertretende Sterben von Jesus am Kreuz auf Golgatha meine kleine sterbliche Existenz jetzt plötzlich Ewigkeit hat. Denn es heißt doch hier in diesem Text, dass da die Bücher aufgetan wurden. Die Bücher wurden aufgetan. Das sind diese Unterlagen, in denen alles geschrieben steht. Alles. Nein, die konnten nicht sagen, die PCs wurden hochgefahren. Das konnten die nicht. Aber die konnten sagen, die Bücher wurden aufgetan. Das heißt, sie konnten sagen, das ist die Dokumentationsmethode. Und ich weiß nicht, wie Gott das dokumentiert. Wahrscheinlich ist es noch wesentlich besser als unsere kleinen PCs. Aber er hat alles vor sich. Alles hat er vor sich. Und es werden die Bücher aufgetan. Und wenn mein Buch, wenn dein Buch aufgetan wird, wenn deine Biografie, meine Biografie aufgetan wird, was steht denn da drin? Was steht denn da drin? Das muss doch dir mal bewusst sein. Ich kenne deine Biografie nicht, aber ich kenne meine. Und ich weiß, wenn ich meine Biografie aufschlage, und ich bin ja schon uralt aus eurer Perspektive, mein Buch ist ja furchtbar dick, Jahrzehnte gelebt auf dieser Erde. Und dann schlage ich dieses dicke Buch Schäfer auf und das ist total leer. Ist leer. Ist einfach leer. Das musste, hat er nicht gelebt? Doch. Aber freundlicherweise kam da einer, der hat alles weggenommen. Was dieses Buch eigentlich drin wäre, allen Mist, den ich verzapft habe, allen Schrott, den ich gedacht habe, alle Wörter, die nicht gut waren, glaub mir, das sammelt sich in ein paar Jahrzehnten eine Menge an, was da digital aufbereitet werden könnte. Alles weg. Die mich kennen, die wissen, ich hänge immer wieder an diesem Wort von dem Professor Thielicke, die durchgrabenen Hände Jesu streichen meine Biografie durch. Schäferbiografie, hoch, alles weiß, ja, alles weiß. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Das ist der Wahnsinn. Deswegen ist für uns Jesus die Schlüsselfigur. Und wenn der wiederkommt, dann ist die, bei denen die Biografie gedeckt ist, sein Blut, die ihm gehören, ist tiefstes Glück da. Tiefstes Glück. Und das Wissen auf diese Figur aus Daniel 7, auf diese Figur läuft alles hinaus. Wie kriege ich jetzt die Schlusskurve? Ich kriege sie so. Wir sind ja kurz nach Weihnachten. Und zu Weihnachten gehört unter anderem Johannes der Täufer. Erinnert euch? Geburt, Eltern, Elisabeth, Zacharias. Und dann kommt dieses Kind tatsächlich auf die Welt und der Zacharias kann wieder reden. Und dann singt er doch ein ganz besonderes Lied, der sogenannte Benediktus, der Lobgesang des Zacharias. Und dann heißt es in unseren normalen Übersetzungen, dass dieser Zacharias singt, in Jesus Christus ist die Macht des Heils unter uns angekommen. Und das ist einfach schrottig übersetzt. Nein, das ist jetzt nicht fair von mir. Es ist sprachlich angemessen übersetzt. Aber da, wo das Wort Macht da steht, in allen Übersetzungen, steht, ihr ahnt es schon, ein anderes Wort, was für uns gar nicht passt. Da steht Horn. Da steht Horn. In Jesus Christus kommt ein Horn. Jetzt wieder ein Horn. Ja, zum Glück. Nochmal ein Horn. Das Schlusshorn. Das letzte Horn. Was für ein Horn? Ein Horn des Heils. Bisher hatten wir diese ganzen Weltgeschichte nur die ganzen diabolischen, antichristlichen, furchtbaren, todbringenden, ungerechten Hörner. Jetzt kommt das eine Horn. Das ist ein Name. Das heißt Jesus. Und an diesem Horn des Heils hängen wir alle. Merkt ihr? Daniel 7, 2500 Jahre her. Ja. Prophetische Vision, gar nicht so einfach. Starke Bildsprache, nicht der normale Text für euch, weiß ich. Aber richtig gut. Jetzt wisst ihr, was ihr vielleicht vorher so nicht wusstet. Hallo, die Weltgeschichte muss sich ganz nüchtern und nicht naiv in ihrer diabolischen, antichristlichen Grundzug wahrnehmen. In 2021 weiß ich, der Uralte sitzt. Vor ihm gehe ich auf die Knie und bete ihn an. Tägliches Programm. Und dieser Jesus, der zu Rechten dessen ist, der uralt ist, ist er, der für mich als Menschensohn sein Leben am Kreuz auf Golgatha gelassen hat. Als Horn des Heils. Deswegen ist das Buch meines Lebens blendend weiß. Und ich freue mich auf seinen Auftritt, wenn er kommt, um teilzuhaben mit ihm an seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, es gibt Texte, sie sind ganz leicht eingängig. Die verstehen wir sofort, alles ist klar. Und es gibt Texte, da brauchen wir mehr Zeit, mehr Engagement, aber dann stehen wir davor und sagen, danke für solche bewegende Offenbarung von dir. Und wir werden nicht naiv und nüchtern nach vorne gucken. Wir kennen das diabolische Vorzeichen der Weltgeschichte. Wir beten dich an als den Uralten sitzend und regierend. Und wir freuen uns an Jesus, unserem Gott, unserem Herrn, unserem Horn des Heils. Danke. Amen.